Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch, das Johannesevangelium. In diesem Quartal werden wir uns mit einem anderen, fein gearbeiteten Meisterwerk befassen. Dieses Werk ist weder das Ergebnis eines Pinsels auf einer Leinwand, noch ein präzise gerahmtes Foto oder ein gekonnt gewebter Teppich. Vielmehr ist es das Wort Gottes, wie es im Johannesevangelium kunstvoll zum Ausdruck kommt. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Ja, liebe Zuschauer, wir freuen uns, dass wir hier wieder zusammen sind in einer Runde, um ein Bibelgespräch am Sabbat zu haben. Ich bin hier mit René, mit Esther, mit Andreas. Ich freue mich, selber auch dabei zu sein. Es geht uns heute um den Abschluss des Johannesevangeliums und wir wollen den lieben Gott bitten, dass er uns seinen Geist schickt. Lieber Gott, wir danken dir. Danken dir, dass wir gesund sind, dass wir jetzt hier zusammen über deinem Wort sitzen und nachdenken dürfen. Sei du bei uns und leite du unsere Gedanken und unsere Reden. Sei auch mit jedem, der hier mit dabei ist, mit jedem, der auch mitliest und mitzuhört und gib uns, Herr, Erkenntnis. Amen.
Amen.
Ja, ihr Lieben, nach 12-mal, nun zum 13. Mal, Johannesevangelium, das letzte Kapitel. Bevor wir uns das anschauen, wollen wir die zwei letzten Verse aus dem 20. Kapitel lesen. Lieber René, darf ich dich bitten, dass du uns das vorliest?
Gerne. Vers 30 und 31.
Ja.
Auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen.
Also der Zweck ist ganz klar hier festgehalten. Wir sollen verstehen, dass Jesus der Christus ist. Und das ist eigentlich ja ein toller Schluss für das Evangelium des Johannes, nicht wahr? Also wenn der Markus oder Lukas oder Johannes das jetzt geschrieben hätten, dann würden die an der Stelle aufhören. Und Johannes hört aber nicht auf, sondern er schreibt noch ein ganzes Kapitel nach diesem Schlusswort. Und so kommt meine erste Frage an euch. Was ist anders bei Johannes im Vergleich zu den Synoptikern, zu den drei anderen? Was ist anders?
Ich finde es bemerkenswert, dass er gerade mit solchen Gedanken hier das Ende einläutet. Mhm. Er spricht ja hier in Vers 30 von Zeichen, die getan werden. Mhm. Jetzt haben wir in seinem Evangelium aber nur 7. In anderen haben wir viel, viel mehr. Dieser Schluss würde eigentlich viel besser zu Matthäus, Markus und Lukas passen als zu Johannes. Bei Johannes haben wir hauptsächlich Reden. Wir haben sehr viele Streitgespräche. Wir haben eine tief entwickelte Theologie des Messias, was bei anderen vielleicht nicht ganz so stark ist. Dort ist der Messias mehr durch seine Zeichen ausgewiesen, hier mehr durch seine Reden und seine Theologie.
Es gibt ja Bibeln, die Reden Jesu in Rot haben, nicht? Haben alle schon mal gesehen. Und wenn man dann Johannes-Evangelium aufschlägt, ist das ganze Johannes-Evangelium rot. Ja, das ist wirklich so. Genau. Also, was wäre dann hier anders? Was sind die großen Aussagen des Johannes-Evangeliums? Obwohl er hier sagt, viele andere Zeichen hat er getan. Du sagst, es sind mehr die Reden. Was sind die großen Aussagen des Johannes-Evangeliums?
Kleiner Einwurf noch, er sagt ja, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Also er ist sich ja bewusst, dass er nicht so viele Zeichen anführt, offensichtlich.
So kann man sagen, ja.
Und irgendwie ist ihm, ich frage mich immer, ob das Zufall ist, dass er da nachher noch weiterschreibt oder ob er ganz bewusst eine Zäsur macht und nochmal zum Ende ansetzt und noch eine Geschichte, die außerhalb des Rahmens ist, hier ansetzt. Das ist für mich immer so eine Frage, die ich bisher nicht beantworten konnte.
Vielleicht kann man sagen, das ist sogar eine Beobachtung. Es ist ein Fakt, dass das so ist. Und die Frage ist, was es bedeutet. Nicht?
Es wird ganz so, als seien hier noch einfach so eine Nachgeschichte, so eine Art Nachwort dazugekommen später. Zu deiner Frage, Heinz, also das, was mir zuerst einfällt zum Johannesevangelium, wie vielen anderen Lesern sicherlich auch, das sind die Ich-Bin-Worte. Mhm. Die haben wir so nicht in den anderen Evangelien, aber hier kommt das so ganz stark und Jesus ist quasi unser Ein und Alles, unser Ansprechpartner für alles, was mit Erlösung zu tun hat und auch darüber hinaus. Das sind, glaube ich, auch große Zeichen, dass er einfach zeigt, ich bin alles, was er braucht.
Könnte man sagen, das Johannes-Evangelium ist das Evangelium, das ganz stark betont, dass Jesus Gott ist. Mhm. Ich meine, das sagen die anderen auch. Aber hier kommt das mit so einer Nachhaltigkeit und so einer ständigen Wiederholung und Betonung bei Johannes, nicht?
Man muss ja generell sagen, wenn man sich auch die anderen drei Evangelien anschaut, da haben wir auch viele Geschichten, die dann auch parallel geschildert und berichtet werden, während Johannes ja auch sehr viel noch zusätzliche Begebenheit bringt, so Sondergut nennen wir das, ja. Und ich finde das spannend, ja, dass Johannes dann am Ende sagt, okay, es gäbe eigentlich noch viel mehr Sachen, die ich erzählen könnte. Und wir wissen ja von Johannes, dass er eben auch einer der Jünger ist, die praktisch von Anfang an dabei waren. Und so sehe ich auch so ein bisschen Johannes, wie er da sitzt und denkt, okay, hätte ich noch mehr Papier, ich könnte noch so viel mehr schreiben. Und trotzdem hat er sich entschieden, trotz der drei Evangelien, die es dann schon gibt, noch sein Evangelium dazuzugeben und zu sagen, okay, es gibt eigentlich noch viel mehr, was ich über Jesus erzählen könnte.
Ja.
Er war ja, glaube ich, der Einzige, ja, Matthäus war auch dabei, aber Johannes war ja immer in diesem engsten Kreis. Also er war immer
von Anfang an,
direkter Augenzeuge von diesen Begebenheiten, mehr als die anderen.
Ja. Da gibt es Petrus, Johannes, Jakobus, nicht diese
genau, genau. Und er ist der Einzige aus dieser Runde, der ein Evangelium geschrieben hat. Das heißt, also für mich ist das auch eine Erklärung, warum er so viele Gespräche aufschreibt. Das liegt wahrscheinlich auch seinem Typ. Ja, ich denke, er war so ein nachdenklicher, eher detailreicher Typ, der sich Dinge auch sehr gut gemerkt hat.
Melancholiker
könnte sein, ja. Und er war auch erster Zeuge von diesen Gesprächen, das glaube ich.
Man merkt sich Ereignisse besser als den genauen Wortlaut einer Rede. So geht es mir zumindest, ich denke euch auch. Ich finde es bemerkenswert, dass wir hier denjenigen vor uns haben, der am spätesten geschrieben hat, über 60 Jahre, nachdem diese Dinge geschehen sind. Aber derjenige, der dann nicht einfach nur grob zusammenfasst, was für große Ereignisse geschehen sind, sondern bis ins Detail hinein sehr fein formuliert, wie zum Beispiel das hohepriesterliche Gebet von Jesus, ja, in Johannes 17 gesprochen wurde. Und da kann er ein ganzes Gebet wiedergeben, wo ich mich frage, wie kann sowas möglich sein? Wenn bei uns in der Gemeinde jemand ein Gebet spricht und es geht ein bisschen länger, könnte ich den Anfang nicht mehr korrekt wiedergeben, selbst wenn es ein sehr gutes und interessantes Gebet war. Sicherlich unterstützt durch den Heiligen Geist hier nochmal, lernt er im Erinnerungsvermögen, aber das fällt überhaupt auf, Kapitel für Kapitel, wie extrem detailliert er auf die Worte Jesu geachtet hat. Und ich frage mich, ob das vielleicht auch ein Grund dafür ist, dass er Jesus so nahe stand, weil ihm das Wort, Jesus, das Wort so wichtig war, dass er wirklich auf jede Silbe gewissermaßen geachtet hat.
Er ist ihm an den Lippen gehangen sozusagen. So wirkt es für mich. Die Worte Jesu sind eigentlich das Evangelium.
Kann man sagen, auch wäre das zu weit gedacht in eurer Meinung, dass man sagt, er ist ein Visionär, er hat ja die Offenbarung geschrieben, nicht? Mhm. Er ist ein Visionär. Wer weiß, nicht der Heilige Geist sagt, er wird euch erinnern an alles, was ich euch gesagt habe. Das kommt ja vor im Johannesevangelium. Wer weiß, ob da nicht mehr dran ist als nur bloße Erinnerung.
Mhm. Ich gehe ganz fest davon aus.
Ich glaube auch, dass da mehr dran ist als nur bloß Erinnerung.
Und es ist ja nicht auszuschließen, dass er sich Notizen in irgendeiner Form, wie man das damals jetzt, war jetzt nicht der kleine Notizblock, auch nicht das iPad,
Papyri aus
aber
dieser Zeit.
Man in hat irgendeiner das. Form ja, sich das schon zusammengetragen hat und erst später dann ein zusammenhängendes Buch geschrieben
auch
hat.
Das
ist ja auch möglich.
Ist nicht auszuschließen. Gut. Dann, nachdem wir da uns ein bisschen warm geredet haben über den Johannes und sein Ziel und so weiter, schauen wir uns dieses letzte Kapitel an, das er noch zusätzlich uns anbietet und versuchen herauszufinden, warum er das gemacht hat und was daran jetzt so wichtig war. Liebe Esther, kannst du mir lesen die Verse 1 bis 14?
Danach offenbarte sich Jesus den Jüngern wiederum am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beisammen Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael von Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern. Simon Petrus spricht zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm, so kommen wir auch mit dir. Da gingen sie hinaus und stiegen sogleich in das Schiff, und in jener Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen geworden war, stand Jesus am Ufer. Doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Da spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr einziehen, wegen der Menge der Fische. Da sprach der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Simon Petrus, es ist der Herr. Als nun Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er das Obergewand um sich, denn er war nur im Untergewand, und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Schiff, denn sie waren nicht fern vom Land, sondern etwa 200 Ellen weit, und zogen das Netz mit den Fischen nach. Wie sie nun ans Land gestiegen waren, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und einen Fisch darauf liegen und Brot. Jesus spricht zu ihnen: Bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz auf das Land, voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Jesus spricht zu ihnen: Kommt zum Frühstück. Aber keiner der Jünger wagte, ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen und ebenso den Fisch. Das war schon das dritte Mal, dass sich Jesus seinen Jüngern offenbarte, nachdem er aus den Toten auferweckt war.
Ja, also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man diese Verse liest, ich habe einen ganz starken Assoziationsschock. Also, wenn ich das lese, da denke ich an lauter Sachen, die in den Evangelien, und zwar nicht bei Johannes, sondern in den anderen geschrieben sind. Also für mich, dass Johannes der Ergänzer ist, das kommt hier ganz stark raus. Mhm. Er bezieht sich auf lauter Sachen, die nicht er selber geschrieben hat an der Stelle. Was habt ihr für Assoziationen her?
Also, Andreas, du darfst.
Was ich interessant finde, oder eine Sache, die mir als erst aufgefallen ist, ist die Beziehung zwischen Petrus und Jesus. Mhm. Das Spannende ist, dass der Moment, wo sie erkennen, dass die Person, die am Ufer steht, dass das Jesus ist, ist Petrus der Erste, der ins Wasser springt und auf Jesus zuschwimmt. Wenn man jetzt die Geschichte, die da vorher geschehen ist, bedenkt, ja, dass Petrus es war, der Jesus verraten hat, und er wusste, dass Jesus weiß, dass er ihn verraten hat, hätte ich vielleicht eine andere Reaktion erwartet, dass er sich vielleicht schämt, dass er sich vielleicht irgendwie zurückhält. Sollen erstmal die anderen Jünger hingehen, ich gehe dann so langsam nach. Aber gerade Petrus ist derjenige, der als erstes ins Wasser springt und auf Jesus zuschwimmt. Mhm. Und die anderen kommen danach. Also so eine Reaktion, die ich eigentlich gar nicht erwartet hätte im ersten Moment.
Die haben alle noch zu tun, und der Petrus als Oberfischer sozusagen pfeift auf die Fische und schmeißt sich da rein in den See. Ja?
Was ganz anders ist als bei dem anderen Fischzug des Petrus. Am Anfang bei der Berufungsgeschichte haben wir ja auch so ein Fischwunder. Auch Jesus, der den Auftrag gibt, werft das Netz aus und dann ist es zum Reißen gespannt vor lauter Fischen. Petrus damals regiert ganz anders. Er hat so eine Angst vor Jesus, weil er sündhafter Mensch ist, dass er am liebsten verschwunden wäre. Hier springt er rein und schwimmt hin zu ihm. Da sehe ich schon eine große Veränderung. Ganz ähnlich die Geschichte an sich, bis auf die Handlungsweise von Petrus.
Und vergiss mal nicht, die erste Geschichte im Lukas-Evangelium, Lukas 5, hat auch mit der Berufung zu tun. Danach heißt es nämlich, als die Geschichte vorbei ist, da verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach.
Und das passiert ja hier auch wieder,
das nur
ganz besonders
wieder
für Petrus. Überhaupt ist dieses Kapitel, ist mein Eindruck, hat Johannes für den Petrus oder als Nachwort auf Petrus geschrieben, der ja zu dem Zeitpunkt schon verstorben ist, dass hier nochmal erklärt, dieser Petrus hier, er und Jesus, die haben sich ganz schnell wieder gefunden.
Ja.
Und ich habe den Eindruck, dass es ihm ganz wichtig ist, dass das, was bei Petrus passiert ist, eben die Verleugnung einige Tage vorher, ist ja nicht lang her, dass er da nochmal zeigt, wie sowohl Petrus, aber ganz besonders Gott damit umgeht. Also es geht hier für mich am allermeisten darum, diese Parallelen, weil du nach Parallelen gefragt hast oder Assoziationen, diese dreimal zum Beispiel, die dann später kommen und überhaupt. Also Jesus geht nochmal auf sie zu und Petrus reagiert aus dieser Beziehung heraus, die er offensichtlich gewonnen hat in den letzten Jahren. Er läuft nicht mehr davon, er ist sich nicht mehr zu schlecht, er kommt her. Aber gleichzeitig haben wir auch Jesus, der sie aktiv hier anspricht. Und was noch ein kleines Detail, was noch hier auffallend ist, in der Geschichte, die du erwähnt hast, die Parallelgeschichte von der Berufung, da diskutieren sie mit ihm, ob sie das jetzt auswerfen sollen oder nicht. Und hier diskutieren sie nicht. Sie kennen Jesus schon zu gut. Sie wissen genau, wenn der was sagt, dann machen wir das jetzt besser, weil es ist sicher die bessere Idee.
Interessant, wenn man das beobachtet, finde ich ja hier, dass sie es am Anfang nicht wissen. Und das verwundert ja auch nicht. Sie sind ungefähr 100 Meter weit weg vom Ufer. Das wird hier angegeben, nicht 200 L, ich sage jetzt mal so grosso modo, sind ungefähr 100 Meter. Und auf 100 Meter kannst du Gesichtszüge vielleicht nicht mehr ganz erkennen.
Ja? Ich finde es interessant, dass wir hier in Vers 7 hören, dass es der Jünger ist, den Jesus liebte. Ja. Es geht um Johannes, er ist ein Code für sich selbst hier in der Beschreibung, der es dem Petrus sagt. Petrus ist der Erste, der reagiert. So typisch Petrus, der immer vorne weg ist. Aber Johannes ist der Erste, der Jesus richtig versteht. Und das zieht sich auch wie eine rote Linie einfach durch nicht nur dieses Evangelium. Johannes ist der, der an der Brust Jesu lebt. Er ist der, der fragt, wer wird es sein, der dich verrät. Er ist derjenige, der unter den dreien auch immer bei den besonderen Momenten mit dabei ist. Und jetzt auch hier, der Erste, der versteht, das ist nicht irgendwer, der fragt, ob wir ein bisschen Fisch für ihn übrig haben.
Ist es vielleicht der Erste, der es laut sagt? Denn ich könnte mir gut vorstellen, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich könnte mir gut vorstellen, in dem Moment, wo der sagt, wirf das Netz auf die andere Seite, da klingelt es eigentlich bei allen. Und sie diskutieren nicht und sie schmeißen es rein und kriegen das. Sie wissen alle genau, es steht ja nachher, niemand wagt, den anzusprechen. Alle wussten es, dass er es war. Mhm. Und der Johannes ist aber der, der es wagt, laut zu sagen. Mhm. Und bei Petrus löst das sofort das aus, wie es laut gesagt wird, dann ist aus und vorbei mit seiner Zurückhaltung. Ja.
Ich finde auch extrem ansprechend, berührend, dass Jesus mit Kindern anspricht. Mhm. Ja. So viel älter ist er ja nicht. Und die Beziehung ist klar und auch dieses Väterliche, weil du hast vorher gesagt, dass Jesus Gott ist. Oder das war vorher ja das Thema, das Johannes-Evangelium zeigt, dass Jesus Gott ist. Und wenn er hier Petrus und die Jünger mit Kindern anspricht, dieser Gottvater, der hier durchleuchtet, für mich auch.
Mhm. Ja. Mir gefällt der Gedanke auch, dass Jesus den ersten Schritt macht. Also es ist Jesus, der zu den Jüngern geht. Mhm. Ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen noch diese Assoziation oder mir kommt auch der Gedanke zum Beispiel auch nach dem Sündenfall im Garten Eden. Da war es auch Gott, der Adam und Eva gesucht hat. Mhm. Wo ich mir auch denke, okay, das ist Gott. Er muss doch nicht die Menschen suchen, als ob er erst hinterm Baum gucken muss und schauen muss, wo versteckt ihr euch, ja? Aber es ist ein grundlegender Wesenszug Gottes, dass er
macht ein Gesprächsangebot,
egal, genau, egal was wir getan haben, egal wie wir zu ihm stehen, ist der es, der uns nachgeht. Ja, und so ist es auch Jesus, der hier den Jüngern erscheint. Und Petrus versteht das. Mhm. Petrus geht dann auch auf Gott zu. Und ich glaube, das ist etwas, was auch wir heute erfahren. Gott geht uns nach, aber es ist unsere Entscheidung, gehen wir auf Gott zu oder verstecken wir uns.
Mhm. Plus er kümmert sich um unser Bedürfnis. Hier ist es der Hunger. Er macht ihnen Feuer, er macht ihnen was zu essen, ohne noch, er wusste es wahrscheinlich in seiner Allwissenheit, aber ohne noch die Reaktion schon zu haben, dass wir auf ihn zugehen. Er bietet uns diese geborgene Situation an, er deckt uns den Tisch, so wie es im Psalm auch heißt, und gibt uns damit einfach ein Nest, in das wir gehen können. Mhm. Und dann kommt erst alles, wo wir bereuen und was auch immer.
Das sind so viele Details, die einfach auffallen. Jetzt wurde es angesprochen schon, dass er sie Kinder nennt. Ja, das ist schon was Besonderes. Ich finde noch was anderes einfach, vielleicht auch amüsant in Vers 7. Ein Detail, das Johannes nicht hätte berichten müssen, dass Petrus sich erst noch das Oberkleid anzieht, bevor er in den See springt. Wenn wir ins Wasser springen, ziehen wir doch eher was aus. Wir wissen, wie schwer das werden kann. Wenn die weiter weg waren vom Ufer, dann ist es wirklich anstrengend mit so einem Obergewand. Ja. Er zieht es aber an, wo ich einfach auch diesen Respekt vor Jesus erkenne drin. Ja, er möchte nicht nackt, wenn auch nur der Oberkörper, vor diesem Mann stehen. Er zieht sich extra nochmal was an.
Er braucht wahrscheinlich 2-3 Minuten mit dem Gewand, bis er da an Land ist. Dann steht er da, praktisch nass triefend, aber angezogen und sagt nichts.
Ja.
Und er sagt auch nichts. Und die Fische sind aber schon auf dem Feuer. Das ist nämlich interessant.
Sie fangen welche und ein anderer ist auf. Aber nur einer steht hier, oder? Es steht hier ein Fisch. Einen Fisch darauf liegen.
Und Fisch darauf.
Vielleicht ist das ohne ungenau übersetzt.
Und Fisch darauf liegen. Das bedeutet, Jesus hat sich schon wieder gekümmert, ohne dass er der menschlichen Hilfe bedarf. Er hilft ihnen, dass sie ihren Fisch fangen, aber er hätte es nicht gebraucht. Und das sehe ich auch in Vers 13, wenn es dann gerade Brot und Fisch zu essen gibt. Heinz, du hattest gefragt, was so Parallelen sind. Das wäre noch eine weitere. In Johannes 6 haben wir gerade die Speisung der 5000 mit Brot und Fisch. Ja? Und jetzt haben wir hier wieder Brot und Fisch. Und dann denkt man doch an die lange Predigt, die es damals gab, wo Jesus sagt, ihr müsst mein Fleisch essen, mein Blut trinken, um ewiges Leben zu haben. Und wir sehen, er versorgt sie aus dem Nichts heraus mit dem Frühstück, das sie brauchen. Er gibt ihnen die Kraft, die sie brauchen. Und in den nächsten Versen kommen noch die erbaulichen Worte, die Petrus braucht, um das Fischen zurückzulassen und wieder Menschenfischer zu werden.
Er liefert, aber nimmt auch das, was sie fangen, unter seiner Anweisung nimmt er auch an.
Ja.
Nicht? Also das ist so, dass der liebe Gott uns praktisch eigentlich versorgt, gleichzeitig aber uns mitwirken lässt. Es ist nicht so, dass wir einfach wie im Schlaraffenland alles serviert bekommen. Er lässt uns schon mitwirken. Aber es ist nicht ohne seinen Segen.
Das ist immer dieses, ich brauche es nicht, ich will es aber. Und das kann ja auch entlastend wirken, dass er auch ohne uns kann, aber nicht möchte.
Ist euch aufgefallen, wer aller da ist? Ich habe es mitgezählt am Anfang. Da heißt Simon Petrus, Thomas, das, den wissen wir, wer das ist. Nathanael wissen wir auch, wer das ist. Der hat gesagt, was kann von Nazareth schon Gutes kommen? Und dann die Söhne des Zebedäus, das ist Jakobus und Johannes und noch zwei seiner Jünger, wo jetzt nicht dasteht, wer das ist, aber wenn der Petrus da ist, nehme ich an, der eine ist wahrscheinlich der Andreas, der andere wird…
Die Fischer vielleicht, oder?
Ja,
Andreas war ja
Fischer. Genau, war auch so. Also es sind, ich habe es nachgezählt, sieben. Sieben. Und elf sind noch übrig. Das heißt, wir haben sieben von elf. Es sind bloß vier nicht da. Im Grunde genommen ist das die Mehrheit seiner Jüngerschar, die er jetzt da vor sich hat. Nicht? Mhm. Und wie beim ersten Fischzug ist das auch hier jetzt die Situation, dass es danach weitergeht. Nach dem Fischzug des Petrus in Lukas 5 geht es eigentlich erst richtig los, nicht? Will ich zum Menschenfischer machen. Und jetzt kommt genau dieselbe Situation und er wendet sich wiederum an Petrus, der beim ersten Fischzug zum Menschenfischer werden sollte. Was wird jetzt aus Petrus? Was soll da aus ihm kommen? Und das lesen wir jetzt in den Versen 15 bis 19. Andreas, lieber Andreas, machst du das? Mhm.
Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm, weide meine Lämmer. Wieder spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm, hüte meine Schafe. Er spricht zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alles. Du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, mit welchem Tod er Gott verherrlichen sollte. Und als er dies gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach.
Danke. Also ich finde, dieser Abschnitt hat etwas sehr Emotionales, Liebevolles, aber auch etwas sehr Ernstes. Also es ist ein Abschnitt, der ganz schwer wiegt, jetzt an der Stelle. Wie geht's euch damit? Ich frage euch jetzt nach euren Eindrücken, die ihr von diesen vier Versen habt.
Ich habe vorher schon angeklungen, also angesprochen, dass diese Parallele zu dem Verrat, zu der Verleugnung. Und das ist hier ganz offensichtlich. Er hat dreimal gesagt, er kennt Jesus nicht. Und jetzt fragt er dreimal, ob er ihn liebt, sozusagen. Und das ist für mich nicht zufällig, ganz sicher nicht, weil es um die gleiche Person geht und es eigentlich die erste wirkliche Begegnung, das erste wirkliche Gespräch danach ist, das sie führen. Und ich glaube, dass Jesus da einfach ihm die Gelegenheit geben will, das wieder gut zu machen.
Ja. Die drei spielt hier wirklich eine wichtige Rolle. Die Einleitung in Vers 14 ist ja schon, das ist das dritte Mal, dass er sich offenbart. Und jetzt kommt eine dreifache Frage. Ich finde es interessant, wie Jesus hier vorgeht. Er formulierte jedes Mal eine Nuance anders, während die Antwort von Petrus zunächst die gleiche bleibt. Das erste Mal, glaube ich, wäre das, wo Petrus sofort Ja gesagt hätte, vor seiner Bekehrung, in der Nacht des Verrats. Die Frage, bist du besser als die anderen?
Der Vergleich,
Hast du mich lieber als die anderen? Hätte er doch immer gesagt, Herr, ich werde dich nie verlassen. Wenn nicht alle verlassen, ich verlasse dich nicht. Hier ist er ganz demütig auf einmal und sagt, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er redet nicht davon, mehr als die anderen. Bei der zweiten Frage kommt dann von Jesus noch, liebst du mich? Da kommt nicht mehr der Vergleich mit den anderen. Ja? Und selbst hier hören wir auch von ihm einfach nur, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und das dritte Mal geht Jesus noch einen Schritt zurück. Im Griechischen kann man das noch besser beobachten. Da ist einmal die Rede von Agapao, was mehr eine intensive, leidenschaftliche Liebe ist. Und dann ist die Rede von Phileo, da geht es um etwas Freundschaftliches. Es ist nicht ganz so intensiv. Und Jesus fragt jetzt mit diesem Verb im Griechischen, wir könnten übersetzen, magst du mich? Ja. Nicht mehr als die anderen, nicht so leidenschaftlich, sondern magst du mich, wie man Freunde mag. Und ich habe den Eindruck, dass Petrus jetzt hier auf einmal traurig wird, Vers 17, hat damit zu tun, dass er merkt, was Jesus ihm sagen will. Und das, so wirkt es auf mich, Jesus auch damit einverstanden ist. Ja? Petrus muss sich hier neu finden. Er muss neu ordnen, wie seine Zuneigung wirklich zu Jesus ist. Und Jesus offenbar damit einverstanden, dass Petrus ihn mag und die Liebe nochmal richtig neu, vielleicht in aller Tiefe, erstmal wieder Gestalt gewinnen muss. Ich finde es eine sehr feine Weise, wie Jesus hier mit ihm umgeht, um das aufzuarbeiten, was damals in der Nacht des Verrats durch drei Fragen geschehen ist.
Ich finde diesen Zugang auch interessant. Ne? Ich hätte mir jetzt vielleicht vorstellen können, Jesus geht hin und sagt, Petrus, tut dir leid, was du getan hast? Das wäre vielleicht so eine Frage, die ich erwartet hätte. Oder er geht hin und sagt, Petrus, du weißt, was passiert ist. Ne? Ich habe es dir doch gesagt. Ne? Weißt du noch damals? Ich habe es dir gesagt. Ne? Und
am Abend
du hast
zuvor
noch gesagt, du machst es nicht. Ja? Mhm. Also was wir so zwischenmenschlich so oft kennen, so vielleicht Vorwürfe oder man erwartet eine Entschuldigung. Und jetzt kommt Jesus hin und fragt ihn einfach nur, liebst du mich? Mhm. Hat im ersten Moment auch rein von der Aussage vielleicht auch gar nichts mit dem Verrat zu tun. Ja? Aber ich glaube, Jesus will Petrus auch eine Sache klar machen, mit der wir auch heute vielleicht oft zu kämpfen haben. Wir sehen darauf, was wir falsch machen. Wir sehen unsere Fehler und wir sagen, ah Gott, ich will das doch eigentlich besser machen. Und Jesus macht Petrus eine Sache klar, worum es in erster Linie geht, ist die Beziehung, die die beiden haben. Das, worum es in erster Linie geht, ist diese Frage, liebst du mich? Und alles andere resultiert daraus, ja, folge mir nach und so weiter. Der Auftrag, der ihm dann wiedergegeben wird. Aber ich glaube, das ist so etwas, was wir manchmal aus den Augen verlieren. Ja? Wenn wir nur auf uns, nur auf unsere Fehler schauen. Und jetzt kommt Jesus und fragt ihn, liebst du mich? Und bringt es damit eigentlich wieder auf den Punkt, worum es in der ganzen Bibel und eigentlich auch in der ganzen Christenheit geht. Liebst du Jesus?
Ein ganz kleines Detail. Ich habe selber nicht nachgeprüft, muss ich sagen, aber von einem Theologen habe ich das mal gehört, dass das Wort Kohlenfeuer ja nur zweimal vorkommt. Im Neuen Testament, glaube ich, wenn nicht sogar in der ganzen Bibel, in dieser Form. Und das ist hier und beim Verrat. Aber ich sage dazu, ich habe es nicht überprüft.
Ja, ja,
also wenn
wärmt
irgendjemand das besser weiß, dann stimmt es vielleicht nicht. Aber so erinnere ich mich daran.
Ja, es gibt noch weitere Beispiele, die diese Geschichte zum Verrat ganz nah machen. Wenn du zum Beispiel dann in Vers 20, was wir nachher noch machen werden, der Jünger, den Jesus lieb hatte, da kommt das gleiche Wort übrigens, wo Jesus fragt, hast du mich lieber als die? Da kommt wieder Agapao. Und dann heißt es, das war der an seiner Brust gelegen hat beim Abendessen und gesagt hat, Herr, wer ist, der dich verrät? Und das ist aber dann auf Judas gemünzt. Also das ist auch interessant an der Stelle, wie das alles plötzlich verdichtet wird hier.
Überhaupt diese Gemeinschaft, ja? Petrus und Johannes. Es beginnt ja schon in den Versen, die wir vorgelesen haben, die beiden auf dem Boot. Johannes flüstert Petrus zu, es ist der Herr. Jetzt kommt die Geschichte hier, dann kommt der abschließende Vergleich. Ja. Wenn Petrus gekreuzigt werden darf für Jesus, was wird denn mit Johannes mal sein, ja, der ihn nicht verraten hat? Und die beiden waren ja auch in der Nacht des Verrats diejenigen, die am weitesten mitgegangen sind, bis zum Prätorium. Die waren wirklich mit dabei, Johannes sogar mit hinein. Petrus hat vorher schon versagt, aber es scheint zwischen diesen beiden, hier so eine ganz besondere Beziehung zu sein, auch am Grab, am Auferstehungsmorgen. Die beiden haben diesen Wettlauf. Der eine ist zwar zuerst da, aber der Petrus geht zuerst rein. Ja. Also diese enge Verbindung zwischen ihnen, dieser ständige Vergleich, schon fast Konkurrenzkampf. Und ich habe den Eindruck, im Johannesevangelium, so als Nachwort von Johannes, merken wir, das ist alles versöhnlich ausgegangen.
Ja.
Die haben beide ganz groß gearbeitet hier und sie haben sich verstanden, auch wenn es manchmal nicht so aussah.
Ja.
Wo eigentlich jetzt menschlich gesehen so eine Kombination auch eine feindschaftliche Konkurrenz am Schluss hätte sein können. Das ist mir noch nie so aufgefallen. Aber das ist eigentlich, Jesus zeigt oder die Bibel zeigt uns hier, wie so eine Zusammenarbeit zwischen Menschen, die es eigentlich sehr nah Kopf an Kopf sind die ganze Zeit und irgendwie konkurrieren könnten, ausschauen kann.
Ich kehre nochmal zurück zu den zwei Fischzugsgeschichten. Wir haben den Fischzug in Lukas 5, nicht? Wo Petrus am Ende sagt, Herr, geh aus von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Dass Petrus ein sündiger Mensch ist, wird in diesem Kapitel auch, das schwingt so mit, das wird nicht mehr genannt, aber es schwingt so mit, das ist schon wahr. Ja, Petrus, du bist ein sündiger Mensch, aber der Herr geht nicht mehr aus von dir, sondern du verstehst, dass du ihm nachfolgen willst. Danach, in Lukas 5 hieß es, und sie verließen ihre Netze und folgten ihm nach. Jetzt sagt auch Jesus zu ihm noch einmal, folge mir nach. Das ist so diese Neueinsetzung, könnte man sagen. Und er sagt es ihm, nachdem er ihm offenbart hat, dass er für ihn sterben wird. Das ist auch ein interessantes Detail. Er sagt, das deutet er an, um zu zeigen, welches Todes er sterben würde. Und danach sprach er, folge mir nach. Folge mir nach. Und Petrus versteht, dass er Jesus in den Tod folgt, was ihm aber nichts mehr macht. Bei der Verleugnung hat er Angst gehabt. Mhm. Nicht? Was tun sie mit ihm? Jesus wollen sie umbringen. Was tun sie mit ihm? Und er verrät ihn aus Angst. Und jetzt sagt der Herr zu ihm, es wird genau das passieren.
Das ist ja der Punkt, an dem Petrus gescheitert ist. Er hatte am Abend vorher noch, als Jesus sagte, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen, hat Petrus noch gesagt, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Ja. Ich glaube, die Bereitschaft, die war immer da gewesen. Aber dann kommt wirklich die Prüfung in dieser Nacht und er merkt, er ist noch alles andere als bereit. Ja. Er ist aber immerhin der Einzige, der ein Schwert zieht. Er wollte es wirklich beweisen und er fängt an zu kämpfen. Aber ich glaube, dann hat er ein Riesenproblem mit seinem Stolz, mit dem Ansehen. Jesus, auf den er so stolz war, wird auf einmal hier geschmäht. In dieser Nacht wird alles mit ihm an Schindluder getrieben. Und Petrus ist ihm so nah und wird er irgendwie mit reingezogen. Ich glaube, dass Petrus hier verstehen musste, dass sein Ansehen, seine Ambition, sogar sein Leben zu lassen, im Wege steht. Und das hat er jetzt durch diese Verleugnung und alles, was da war, durch diese Scham verloren. Er war sich selbst nicht mehr wichtig. Und deshalb, glaube ich, kann er jetzt auch das annehmen, dass Jesus ihm das sagt. Ich glaube sogar, dass es ein Lob war. Petrus wollte gerne sterben und es ist ihm nicht gelungen. Mhm. Er hat versagt. Jetzt sagt Jesus, am Ende wird es nochmal so kommen und da wirst du es schaffen. Was das für einen Mut auch machen muss, wenn er weiß, ich werde diese Schwäche, die ich einmal hatte, die werde ich nicht noch einmal so haben. Es wird eine Stärke werden. Ich werde es das nächste Mal werde ich es packen.
Vielleicht so, ja, bitte.
Auch die Angst. Also ich glaube schon, dass Petrus in dieser Verleugnungssituation einfach wirklich auch Angst hatte.
Ja.
Einerseits vielleicht Stolz oder eben Ärger darüber oder Traurigkeit, dass jetzt das mit Jesus sich nicht so entwickelt hat, wie er das sich gewünscht hätte, aber auch die Angst. Und deswegen finde ich das extrem verheißungsvoll, dass Gott ihm jetzt sogar voraussagt, das wird in Ordnung sein. Du wirst sogar sterben, also das Schlimmste wird passieren und es wird gut werden.
Das ist vielleicht die Stelle, an der wir ein bisschen kurz erwähnen sollten, was denn die Kirchengeschichte über den Tod des Petrus überliefert. Denn in der Bibel wird es ja nicht überliefert. Mhm. Dass dieser Text tatsächlich sehr gut zu dem passt, was wir aus der Kirchengeschichte wissen. Mhm. Will das jemand beitragen?
Da gibt es diese Quo Vadis. Geschichte.
Ja.
Jesus, Petrus, der in Rom gearbeitet hat und als seine Christenverfolgung aufkommt, Rom verlassen möchte und auf dem Weg aus Rom raus, gewarnt von seinen eigenen Jüngern, von den Gemeindegliedern, ist er geflohen, soll ihm Jesus begegnet sein auf dem Weg und Petrus erkennt ihn. Jesus fragt ihn einfach nur die Worte Quo Vadis, also wohin gehst du? Und in dem Moment soll ihm bewusst geworden sein, ich laufe schon wieder davon, vor der härtesten Prüfung. Und dann soll er umgekehrt sein. Es gibt heute noch eine Kirche an der Stelle, wo das passiert sein soll, diese Begegnung, dass er umgekehrt ist, wieder zurück nach Rom, um dann dort den Tod, den Kreuzestod auch zu sterben. Und in dieser Legende, die von Ehrenwald übrigens bestätigt wird, nicht in jedem Detail, aber im Großen und Ganzen.
Der Kreuzestod wird bestätigt.
Wird der Kreuzestod bestätigt und zwar auch mit Kopf nach unten, dass er darum gebeten hat, seine Henker nicht so gekreuzigt zu werden wie sein Herr, weil er an diese Nacht zurückgedacht hat und sich, finde ich, für würdig empfand, so gekreuzigt zu werden und deshalb die Bitte mit dem Kopf nach unten.
Und da hätte ich jetzt noch eine Frage, weil nämlich ja Judas ein bisschen mitschwingt hier, nicht? In Vers 20 schwingt ja Judas mit, denn der Johannes bezeichnet sich als den Jesus lieb hatte und der gefragt hat, wer ist, der dich verrät? Was ist der Unterschied zwischen Judas und Petrus? Wir haben das vorhin ja auch schon mal angedeutet. Was ist der Unterschied zwischen beiden?
Sie sind beide total enttäuscht und Petrus entscheidet sich dafür, weiterzumachen und Judas entscheidet sich dafür, sein Leben zu beenden. Mhm. Also es ist im Prinzip der konstruktive und der destruktive Umgang mit eigenem Versagen. Mhm. Und natürlich damit verbunden das Ausstrecken zu Jesus oder eben nicht.
Und eigentlich hat ja Judas, entschuldigt, ich breche eine Lanze für Judas. Eigentlich hat Judas eine Absicht, die von vornherein man auch strategisch hätte nennen können. Er wollte, dass Jesus sich offenbart als der Messias und weil er gemerkt hat, das dauert so lang und das tut nicht weiter, wollte er ihn in eine Situation bringen, wo er sich offenbaren muss. In Judas Denken wäre das klar nicht, wenn Jesu Leben bedroht wird, dann wird er halt sich seiner Feinde erwehren. Dass er das kann, hätte er ja oft genug bewiesen. Er hat es nicht gemacht. Ja. Und darüber ist Judas komplett verstört gewesen, weil er ja schon dann gewusst hat, was er gemacht hat, war ein Verrat, der zum Tod Jesu führen musste. Und dann reagiert er wie Kain. Mhm. Meine Sünde ist zu groß, als dass sie mir vergeben werden könnte. Und Petrus, der weint bitterlich. Jesus dreht sich um und sieht ihn an, heißt es im Lukas-Evangelium. Und dann weint er. Aber dann gibt es Johannes 21.
Judas hat mit Vorsatz gehandelt. Er hat es billigend in Kauf genommen, dass die Sache schief gehen kann. Und am Ende glaube ich, dass er sich umbringt, hängt auch damit zusammen, dass er von sich selbst enttäuscht ist. Nicht nur wegen dem Leid, das er über Jesus gemacht hat, sondern weil sein Plan einfach nicht aufging. Und weil ihm bewusst geworden ist, sein Plan, hoher Minister im Reich Jesu zu werden, wird nie in der Art aufgehen. Er wird sich dauerhaft beugen müssen den anderen Wegen von Jesus. Während man bei Petrus sieht, so sehr auch sehr ambitioniert und ehrgeizig war, er war immer bereit, auf das zu hören, was Jesus sagt und klein beizugeben, demütig zu sein. Und er hat sein Handeln in der Nacht des Verrats nicht mit Vorsatz gefasst. Das war Schwäche. Mhm. Bei Judas war es Absicht. Und das hat sicherlich auch viel schwerer gemacht im Umgang mit der Schuld dann hinterher.
Ja, du hast vorhin den Vergleich gebracht, René, zwischen den beiden Begriffen Agape und Philae, nicht? Also Agapao, liebhaben aus Prinzip in höchster Vollendung, Philae, Freund sein. Auch emotional lieb haben. Und dieses Wortspiel, das da ständig passiert, nicht hast du mich lieb im vollendeten Sinn, ich habe dich ganz persönlich lieb, sagt Petrus, du weißt das. Und das kommt dann zweimal und zum dritten Mal fragt er Jesus auch, bist du wirklich mein Freund? Und dann sagt er, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dein Freund bin. Und ist wahrscheinlich den Tränen nahe, so stelle ich mir den Petrus vor an der Stelle. Und Jesus nimmt das an. Was wäre gewesen, hätte er den Judas gefragt? Liebst du mich im vollendeten Sinn, Agape? Bist du mein Freund?
Aber gerade das ist ja auch der Punkt, den ich so spannend finde und weswegen ich auch gut finde, dass Johannes auch nochmal genau dieses Kapitel dazu gibt, weil schlussendlich ist das auch der Beweis, dass alles, was bis dahin in der Bibel steht, auch wirklich stimmt. Mhm. Wenn die Bibel darüber schreibt, dass Jesus kommen für unsere Sünden sterben wird, damit wir Vergebung erlangen, ist es eigentlich nur konsequent, dass Jesus auch zu Petrus geht und ihm die Möglichkeit gibt, Vergebung zu erlangen. Mhm. Und ich weiß nicht, vielleicht schwingt das bei uns so ein bisschen mit, so dieses, okay, mit dem Petrus sind wir doch oft gnädig. Ja, gut, Petrus hat es halt versucht, er hat es nicht geschafft. Ja. Und mit dem Judas habe ich oft so den Eindruck, sind wir sehr streng. Ja, so aus niederen Beweggründen, der böse Judas und so weiter, war immer nur auf sich fixiert. Aber schwingt da nicht auch so ein bisschen an der Vorwurf mit, so nach dem Motto, dem Petrus hätte vergeben werden können, dem Judas nicht? Genau, das ist ja eigentlich eine falsche Annahme. Mhm. Jesus ist für jeden gestorben, in dem Moment sogar für einen Judas. Und ich glaube, das vergessen wir manchmal so ein bisschen.
Ja, aber was hat dann dem Judas gefehlt? Denk mal weiter.
Die Beziehung vielleicht. Die Beziehung. Weil das ist für mich, was mich am meisten anspricht bei diesen Antworten, ist immer dieses Du weißt. Mhm. Es wirkt für mich so, als würde Petrus so demütig sein in dem Moment, dass er nicht mal in der Einschätzung seiner Liebe zu Jesus sich selbst vertraut.
Genau,
sondern er vertraut selbst darin Jesus und sagt, du weißt es am besten. Ich traue mich nicht einmal mehr zu sagen, ich habe dich lieb. Nicht einmal das kriege ich hin, weil ich weiß, wie
schwach ich eigentlich bin.
Schwach sein kann.
Genau.
Und genau das hat der Jesus in der Nacht am Abend vor dem Verrat gesagt, ja. Wenn du dermaleinst dich bekehrst, stärke deine Brüder. Er sagt ihm dann auch hier, dass Petrus sich noch bekehren muss, was dann auch kurz darauf in der Nacht geschieht. Jesus kennt ihn tatsächlich besser, als er sich jemals gekannt hat. Das kommt hier so zum Ausdruck, denn in der Antwort sagt er dreimal ganz offen, Herr, du weißt. Mhm. Mit anderen Worten, was fragst du mich? Du weißt viel besser, wie ich zu dir stehe. Ich finde den Gedanken wichtig, der eben erwähnt wurde, dass es hier um Beziehungen geht. Was bei Judas gegeben war, war einfach ein Kalkül. Er hat sich etwas ausgerechnet aus seiner Verbindung mit Jesus. Man nimmt bei ihm, leider hört man von ihm auch praktisch nichts, aber man nimmt bei ihm nicht wahr, dass ihm um die Person Jesus ging. Ja. Es ging um die Position von Jesus, ja. Als der gelehrte Rabbi, als der mal Israel als König auf Davids Thron führen, leiten wird. Mhm. Bei Petrus und anderen Jüngern merken wir das so nicht. Natürlich haben wir auch darüber gestritten, wer darf zu deiner Rechten und Linken sitzen, aber es ging ihnen immer in erster Linie um die Person Jesus und die Beziehung. Und ich glaube, dass das der wichtige Unterschied ist, dass Judas letztlich dann leider verunmöglicht hat, um Vergebung zu bitten. Die Beziehung war nicht gegeben, das Vertrauen, der Glaube war nicht da.
Das ist das Problem, ja.
Aber deswegen finde ich es auch so schön, dass an dem Abend halt beide die Möglichkeit hätten zu überleben. Also Petrus hat Jesus verleugnet, Judas hat Jesus verleugnet. Und deswegen ist es so schade, dass Judas eben diesen Weg des Selbstmordes dann gewählt hat. Mhm. Petrus hat noch eine ganze Zeit lang gebraucht, aber in diesem Moment hat er verstanden, worum es eigentlich geht. Ja, und die Beziehung auch zu Jesus. Und das ist meine persönliche Überzeugung. Ich glaube, selbst ein Judas hätte noch die Möglichkeit bekommen, sich zu bekehren. Aber deswegen finde ich es so schade, dass Judas dann selber diese Entscheidung getroffen hat, zu sagen, ich setze meinem Leben ein Ende. Also, weil so bleibt er als der in Erinnerung. Und auch wir heute reden ja so darüber, als derjenige, der Jesus verraten hat und damit sein Leben dann auch ein Ende gesetzt hat. Und wie gesagt, ich glaube trotzdem dran, dass auch ein Judas die Möglichkeit bekommen hätte, sich nochmal zu bekehren, so wie es auch Petrus bekommen hat. Nur Judas hat diese Chance leider nicht mehr wahrgenommen.
Ich denke, dass die Geschichte dafür überliefert ist, um allen, die vielleicht in ähnlichen Situationen sind, die eigentlich an ihrer Schuld zu schwer tragen, denen bewusst zu machen, du kannst wählen, Judas oder Petrus. Judas heißt, du gibst auf und verlierst dein ewiges Leben. Petrus heißt, du vertraust mir, trotz allem, was du getan hast, und du gewinnst das ewige Leben. Mhm. Das ist eigentlich die höchste Lektion in Glauben, nämlich in Vertrauen, da, wo es nichts mehr zu hoffen gibt.
Rainer Kunze, ein ostdeutscher Dichter, hat mal geschrieben, Selbstmord, die letzte aller Türen, doch nie hast du an alle schon geklopft. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass Gott uns die Wahrheit von diesem Gedicht garantiert. Es gibt immer noch diese weitere Tür, an die wir klopfen können. Und das beweist uns eben dieser Vergleich auch.
Ihr Lieben, die Zeit ist knapp. Wir wollen aber da jetzt nicht einfach rausspringen, sondern auch den Schluss des Kapitels noch machen. René, sei so nett, lies uns 21 bis 23.
Als nun Petrus diesen sah, also Johannes, spricht er zu Jesus, Herr, was soll aber dieser? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an, folge du mir nach. Es ging nun dieses Wort hinaus unter die Brüder, jener Jünger stirbt nicht. Aber Jesus sprach nicht zu ihm, dass er nicht sterbe, sondern wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an?
Warum das noch? Warum das jetzt noch?
Er diskutiert wieder herum, so typisch Johannes. Ja, er macht immer so Rede und Gegenrede, alles irgendwie wird berücksichtigt.
Naja, ich würde mir ehrlich gesagt wünschen, wir hätten mehr solche Aussagen in der Bibel. Weil Johannes sieht schon die Gerüchte, die darauf folgen werden, dass man diesen Text auch so verstehen kann, dass Jesus ja schon zu Lebzeiten wiederkommen wird.
Denk dran, er ist jetzt schon im Jahr 95 ungefähr.
Genau.
Und Petrus stirbt 30 Jahre vorher.
Und das Spannende ist, Johannes korrigiert das direkt. Und manchmal denke ich mir so, es wäre doch so viel einfacher, wenn wir noch mehr solcher Texte hätten, wo die Schreiber der Bibel direkt korrigieren, im Übrigen, der Gedanke ist nicht so und so zu verstehen, sondern so und so.
Einwand vorweg.
Wie oft streiten wir uns heute um irgendwelche theologischen Fragen oder wie ist dieser Vers, wie ist diese Aussage zu verstehen? Hier hat es uns Johannes einfach gemacht, der hat es direkt richtig gestellt.
Und diese Folge du mir nach, kümmere dich nicht um den Rest, folge du mir nach, diesen ganz starken Appell höre ich hier.
Ja, ich sehe auch zwei ganz wichtige Lektionen, überhaupt dieses Kapitel, wir haben es jetzt festgestellt, ist so voller, so wichtiger Glaubens, ganz praktische Glaubenslektionen, wie dankbar können wir sein, dass wir das heute so haben. Er sagt hiermit auch ganz deutlich, also als Richtlinie für unsere Art, mit der Bibel umzugehen, interpretiert nicht Dinge hinein, die nicht da stehen.
Ja.
Bleibt wirklich am Text. Seid vorsichtig mit dem, was er gesagt hat oder eben auch nicht gesagt hat. Johannes ist schon fast 100 Jahre alt. Vermutlich haben die Leute jetzt gedacht, der wird so alt. Jetzt muss Jesus wirklich ganz bald wiederkommen, weil Johannes kann nicht mehr so lange leben. Und ich könnte mir vorstellen, dass das so eine Art Gegenrede ist, auch auf seine aktuelle Zeit noch, in der er lebt, um seinen Gemeinden, für die er noch als Ältester tätig ist in Kleinasien, bewusst zu machen, Leute, wenn ich sterbe, soll das euren Glauben nicht beeinträchtigen.
Ja.
Denn Jesus hat nie gesagt, dass ich noch lebe, wenn er wiederkommt.
Ja.
Das kann man nur missverstehen hier. Das halte ich für ganz, ganz wichtig, dass er es gemacht hat. Und das andere natürlich auch, die eigene Lektion, kümmere dich nicht um das, was dein, ich sage jetzt mal Konkurrent, ja, oder Mitbruder oder was, was mit dem passiert, der stirbt 30 Jahre früher. Das heißt für dich noch lange nicht, dass du sterben wirst. Jeder, für Gott hat für jeden seinen eigenen Plan. Finde ich eine ganz, ganz wichtige Lektion hier.
Und diese eine Botschaft, folg du mir nach, das ist das Einzige, was eigentlich zählt.
Das Einzige, was zählt, ja. Es gibt viele andere Dinge, sagt Johannes hier dann, nachdem er sich selber auch identifiziert hat in Vers 24. In 25 sagt, es gibt noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Wenn sie aber sollten geschrieben werden, achte ich, würde die Welt die Bücher nicht fassen, die zu schreiben wären. Nun, was so viel heißt wie, ich drücke es mal so aus, wenn wir mal auf der neuen Erde sind oder im Himmel, wie immer das ausdrücken wollt, werden wir lange zu tun haben, um das alles zu studieren und wirklich wahrzunehmen, was da damals geschehen ist, wie das auch ja hier sozusagen dargestellt wird. Und ich freue mich schon auf diese Zeit. Die große Lehre, die ich hier jetzt mitnehme und die ich weitergeben will jetzt auch am Ende, ist bei Jesus in seiner Abschiedsrede an die Jünger nochmal zusammengefasst im 15. Kapitel. Das ist auch ein Text, der in der Lektion hier vorkommt. Nämlich die Frage nach dem Weinstock und nach der Verbindung mit dem Weinstock. Und das ist meine Frage an unsere Zuschauer. Wenn wir ohne Jesus nichts tun können, wie er in seinem Gleichnis vom Weinstock sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wie stark muss unsere Verbindung mit Jesus sein, dass da Frucht wachsen kann in unserem Leben? Wenn wir hier von der Verbindung ausgegangen sind zwischen Petrus, Johannes und Jesus, was wird uns in unserem Leben alles passieren, wenn wir mit Jesus wirklich verbunden sind? Wie schaut unser Leben dann aus? Wir erleben nicht die Dinge, die Johannes oder Petrus erlebt haben damals mit ihm, weil wir in einer anderen Zeit leben. Aber auch mit uns möchte Jesus verbunden sein, so wie mit seinen Jüngern damals. Wie schaut dann aus? Was denken wir? Darüber könnten wir nachsinnen und dafür wünsche ich auch allen und auch uns hier Gottes Segen. Vielen Dank für eure Beiträge. Andreas, darf ich dich bitten, dass du mit uns am Abschluss betest?
Lieber Vater im Himmel, Herr, wir möchten dir von ganzem Herzen danken, dass ja keine Sünde zu groß sein könnte, als dass sie uns von dir trennen könnte. Danke, Herr, dass du immer bereit bist, uns nachzugehen, dass du immer wieder unsere Nähe suchst, dass du für uns da sein möchtest. Herr, ich bitte dich, gib uns die Kraft, dass wir trotz all dem, was wir in unserem Leben erleben, sei es die ganzen Fehlschläge, Rückschläge, aber auch in den guten Zeiten, dass wir dich nicht vergessen, Herr, dass immer wieder deine Nähe suchen, dass wir, genauso wie ein Petrus und auch wie ein Johannes und auch die anderen Jünger, auch wenn wir stolpern, dass wir gemeinsam mit dir stolpern, Herr, dass wir immer deine Nähe suchen, immer deine Gemeinschaft suchen. Herr, wir danken dir, dass wir all diese Zeugnisse von dir haben, die uns deinen Charakter und dein Wesen offenbaren, dass wir sehen, dass du Liebe bist, dass wir sehen, dass du auf diese Erde gekommen bist, um für unsere Sünden am Kreuz zu sterben. Herr, wir warten auf deine Wiederkunft und wir bitten dich, bereite uns für diese Zeit vor. Du weißt, was jeden Einzelnen noch von uns erwarten wird. Du siehst den Auftrag, den du uns gegeben hast. Und so bitte ich dich auch heute für jeden, Herr, dass du uns stärkst und dass du auch bald wiederkommst, denn wir warten auf dich, Herr. In deinem Namen. Amen.
Amen. Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen.